NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Moin hier im Kirchenmagazin. Heute laden wir Sie ein zu einem ganz besonderen Fotoshooting. Eigentlich können Sie schon mal Ihre Sachen packen. Und wir haben einige besondere Jahrestage auf dem Zettel. Aber jetzt gibt's erstmal Musik. Schön, dass Sie mit uns wach werden. Ich bin Claudia Aue von der Evangelischen Kirche im NDR.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
80 Jahre ist es her, dass die evangelischen Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Schuld erklärten. Sie hatten sich selbst angeklagt, Menschen und Völkern unendliches Leid gebracht zu haben. Sie hatten beklagt, nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt zu haben. Mit dieser Erklärung und auch mit dem Thema Schuld hat sich die Landesbischöfin der Nordkirche beschäftigt, Christina Kühnbaum-Schmidt.
Kirchen, die von eigener Schuld sprechen, die machen damit auch deutlich, dass sie Organisationen sind, die von Menschen gestaltet werden und dass sie deshalb eben auch schuldig werden können. Das ist wichtig, damit auch innerhalb einer Institution, einer Kirche Schuld nicht verschwiegen wird oder verdrängt werden muss. Und dann mit der Stuttgarter Schulderklärung wurde ein Weg gesucht und gefunden, angesichts ungeheurer Verbrechen, wie sie von Nazi-Deutschland ausgegangen waren, eben nicht zum Schweigen oder in Sprachlosigkeit zu verfallen oder die Gräueltaten und ihre Opfer einfach zu vergessen.
Warum eigentlich weisen wir Schuld so gerne von uns und warum möchten wir uns auch von niemandem Schuldgefühle machen lassen?
Ich denke, das könnte damit zusammenhängen, dass wir uns nur schwer vorstellen können, wie man einmal eingestandene Schuld auch wieder los wird. Also, dass die nicht an einem heftet wie ein Makel fürs Leben. Und ich denke, wir haben Angst, die Schuld der Vergangenheit könnte die Perspektive auf Zukunft verbauen. Und über Schuld können wir, glaube ich, wohl deshalb nur dann sprechen, wenn wir eine Ahnung davon haben, dass es bei Gott und bei Menschen Möglichkeiten der Vergebung gibt. Und dann eben auch eines neuen Anfangs, auch nach schrecklicher Schuld. Allerdings, Vergebung ist nichts, was man fordern kann. Es ist etwas, worum man bitten kann. Ob Menschen vergeben können, das liegt in ihrer Hand. Fordern kann man das überhaupt nicht. Als Christen glauben wir aber schon, dass Gott vergibt, wenn man eigene Schuld ausspricht, sie bereut. Ganz wichtig, und Gott um Vergebung bittet.
Was wünschen Sie sich jetzt zum 80. Jahrestag des Stuttgarter Schuldbekenntnisses von der Kirche und von der Gesellschaft?
Also vor allen Dingen wünsche ich mir, dass die bleibende Bedeutung dieses Stuttgarter Schuldbekenntnisses nicht vergessen wird. Denn erst durch diese Erklärung waren die Kirchen in der weltweiten Ökumene zu Vergebung und Zusammenarbeit mit den deutschen Kirchen überhaupt bereit. Und die Stuttgarter Schulderklärung macht aber auch deutlich, dass der Glaube an die Vergebung menschlicher Schuld durch ihr offenes Bekenntnis vor Gott einen neuen Anfang zwischen Menschen und Nationen ermöglichen kann. Kann, nicht muss. Und die Stuttgarter Schulderklärung empfinde ich auch als eine Anregung, nochmal zu sagen, wenn man jetzt über Friedensethik nachdenkt oder darüber, was es heißt, wenn eine Regierung sagt, unser Land soll kriegstüchtig werden, dass man in eine solche Friedensethik von vornherein die Frage von Schuld und möglicher Versöhnung mitdenkt. Also, dass man darüber nachdenkt, wie kriegt man Krieg auch wieder zu Ende? Ja, was heißt es, wenn man in einer militärischen Auseinandersetzung ist? Was kommt danach? Also Konzepte von Peacebuilding mit einbezieht in friedensethische Überlegungen und dabei insbesondere marginalisierte Gruppen wie Frauen und Kinder von vornherein in so eine Art Exit-Strategie mit einbezieht und mitdenkt. Das finde ich einen wichtigen Impuls für heutige friedensethische Überlegungen.
Danke an meine Kollegin Sarah Oltmanns. Sie hat mit der Landesbischöfin über diese kirchliche Schulderklärung gesprochen. Mit der Schuld ist das so eine Sache. Eigentlich lädt man immer Schuld auf sich, hat Ricarda Lang von dem Theologen Bonhoeffer gelernt. So erzählt das die Grünen-Politikerin in unserem Radiokirchen-Podcast Sinnsuche. Oft suchen wir die Schuld aber auch bei unseren Gegenübern. Und das stört wiederum meine Kollegin Britta Jensen. Verständlicherweise. Sie hat sich kurzerhand ein inneres Stoppschild dagegen geschrieben.
Wenn ich über einen Stein stolpere, dann hat ihn bestimmt ein anderer in den Weg gelegt. Überhaupt, Schuld haben doch immer die anderen, oder? In der großen Politik regen wir uns zu Recht über diese ständigen Schuldzuweisungen auf. Und wer hat Recht? Im Zweifelsfall der am lautesten schreit. Das passiert ständig, auch im Alltäglichen, und wir werden dabei überaus kreativ. Wir reden uns raus, belügen und beschönigen. Und notfalls laden wir die Schuld ab, auf die Schultern anderer. Das ist bequem, aber eben auch echt unfair. Aber wer mit dem Finger auf andere zeigt, der muss dann auch mit einem schlechten Gewissen leben. Ich will das nicht mehr. Ich habe mir auf mein inneres Schild geschrieben, Schuld abladen verboten. Ich möchte nicht mehr für die Fehler anderer gerade stehen. Umgekehrt muss ich aber auch zu meinen eigenen stehen. Ich weiß, eigene Schuld zu erkennen ist schmerzhaft und einen Fehler einzugestehen erfordert viel Mut. Ich mache mich verletzbar, angreifbar. Und trotzdem ist dies für mich der bessere Weg. Wer seine Sünde bekennt, der wird Barmherzigkeit erlangen, steht in der Bibel. Manchmal aber auch verblüffte Gesichter, wenn man einfach sagt, ich war's, mein Fehler, tut mir leid. Ich übernehme Verantwortung und zeige somit Stärke, auch wenn ich mir in diesem Moment vielleicht klein und elend vorkomme. Fehler zu machen ist menschlich und sie einzugestehen sollte nicht mit Hohn, sondern mit Respekt und Vergebung honoriert werden.
Danke, Britta Jensen, diese Gedanken nehme ich mit in die neue Woche. Sie hören Ihr Kirchenmagazin. Und zwar jetzt mit einem besonderen Fotoshooting. Hier heißt es nicht, ich habe heute kein Foto für dich, wie in der Topmodel-Show, sondern ich habe auf jeden Fall ein Foto für dich, und zwar eins, mit dem du Haltung zeigen kannst. Meine Kollegin Sarah Oltmanns stellt Ihnen die Aktion Porträts gegen Rechts vor.
Ich liebe Menschen, ich liebe Gesichter,
sagt Anne Manke. Sie ist Fotografin mit einem Faible für Porträtfotografie. Und sie hat ein Projekt initiiert, das nennt sich Gesichter gegen Rechts.
Das Projekt entstand eigentlich aus dem Wunsch heraus, viele, viele Menschen zu zeigen und zu porträtieren, die genauso wie ich an die Demokratie glauben, für die Demokratie einstehen, die in einer vielfältigen Gesellschaft leben wollen, in einer offenen und toleranten Gesellschaft, wo alle Platz haben und nicht nur ein ganz bestimmter Typus von Mensch leben darf und leben soll.
Mit ihrem Kollegen Kai Matern fotografiert sie Menschen, die wie sie für demokratische Werte einstehen.
Wenn man so tagtäglich unterwegs ist in seinem Leben, dann bekommt man oftmals gar nicht von dieser Zivilgesellschaft so viel mit, weil einfach man wird so überschwemmt von schlechten Nachrichten aus den USA. Man sieht den Rechtsruck überall in Europa. Und ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass diese Stimmen so wahnsinnig laut sind und dass man so das Gefühl hat, dass das die Mehrheit ist.
Ihr ist es wichtig zu zeigen, die Mehrheit, das sind die, die für demokratische Werte einstehen.
Und ich wollte dieser in Anführungsstrichen schweigenden, stillen Mehrheit, die eben für demokratische Gesellschaften sind, die für Respekt und Toleranz und Offenheit einstehen, denen wollte ich eine Stimme geben.
Mit ihrem Kollegen tourt sie also durch ganz Deutschland und bietet professionelle Fotoshootings an.
Wenn ich bei einem Shooting die Leute treffe, das ist immer wahnsinnig spannend, weil natürlich ich mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen fotografieren durfte, aus ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen, Arbeitsbereichen. Wenn ich dann am Computer zu Hause sitze und diese Fotos bearbeite, entwickle und eben so fertig mache, wie sie dann auf Instagram oder auf der Webseite sind, dann bin ich selber so ein bisschen stolz, dass diese Menschen sich vor die Kamera gewagt haben und sich fotografieren haben lassen. Und ich finde natürlich auch im Endeffekt von einem rein fotografischen und künstlerischen Anspruch her, finde ich die einfach gut, die Fotos. Also die Menschen sehen toll aus, die behalten ihren Charakter, die strahlen was aus, manchmal was Kämpferisches, manchmal was Lebendiges, manchmal was Lustiges. Und jeder, so wie er eben halt auch ist, wird dort porträtiert. Und das sind keine besonderen Menschen im Sinne von Berühmtheiten oder sonst was, sondern es sind einfach ganz normale Geschichten und ganz normale Menschen. Und das finde ich einfach das Faszinierende auch für mich an diesem Projekt als Fotografin.
Auf der Website Gesichter gegen Rechts lässt sich erahnen, mit wie viel Mühe diese Porträts erstellt werden.
Wir sind auf der Suche nach vielen Menschen und freuen uns über jeden, der mitmacht, und freuen uns auch über jede Begegnung. Und am besten, ihr kommt einfach so, wie ihr seid. Ihr müsst nichts aufhübschen, schminken oder zurecht machen. Wir freuen uns über jeden, der da kommt. Und wir möchten einfach jeden porträtieren, der eben mutig genug ist, sich porträtieren zu lassen.
Albert Schweitzer war Arzt, Jesusforscher und ein richtig verdienter Friedensnobelpreisträger. Aber auch in seiner Biografie gibt es Kanten und Ecken. Mein Kollege Oliver Vorwald erinnert sich zum Todestag an den beeindruckenden Forscher.
Auffällig der buschige Schnäuzer, das volle graue Haar, seine radikale Ehrfurcht vor dem Leben. Vor 60 Jahren kennt beinahe jedes Kind Albert Schweitzer, den Urwalddoktor, Jesusforscher, Friedensnobelpreisträger. Und so nimmt tatsächlich die ganze Welt Anteil, als die Nachricht von seinem Tod vermeldet wird. Albert Schweitzer stirbt mit 90 Jahren am 4. September 1965 in Lombarene im westafrikanischen Gabun. Durch das Dorf schweben Klagelieder. Der Papst kondoliert, auch der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson.
Albert Schweitzer hat an das erinnert, was wirklich von Bedeutung ist. Dass die Kranken genesen, dass die Menschen in der Welt Brüder und Kinder Gottes sind.
1875 im Elsass geboren, zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und Französisch. Albert Schweitzer studiert Philosophie, Theologie, Musik und Medizin, schreibt etliche Bücher. Weltbekannt sind damals auch die Schallplatten mit seinen Orgelkonzerten. Die Einnahmen daraus kommen dem Hospital in Lombarene zugute, das seine Frau und er 1913 gegründet haben. In aller Munde ist ein Satz aus seiner Ethik. Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Schweitzer ernährt sich vegetarisch, lässt im sogenannten Urwaldhospital auch Tiere versorgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Schweitzer vor der atomaren Aufrüstung, schreibt Briefe an den Kreml und ans Weiße Haus. 1952 wird ihm der Friedensnobelpreis zugesprochen. Aber wo viel Licht ist, gibt es auch Schatten. Kritiker werfen Schweitzer vor, dass er zeitlebens dem kolonialen Denken verhaftet geblieben ist. Er habe afrikanische Mitarbeitende wie Kinder behandelt. Dennoch würdigen diese Kritiker sein Leben und Werk als herausragend. Und gerade in Lombarene ist die Trauer über seinen Tod groß. Ein früherer Patient schreibt:
Ich war von der Lepra befallen. Der Grand Docteur hat mich wie einen Sohn aufgenommen und hat alles für meine Genesung getan. Wir sind zutiefst betrübt, dass wir einen solchen Menschen verloren haben.
Die Ehrfurcht vor allem, was lebt, das bleibt beeindruckend an Albert Schweitzer. Und seine Bescheidenheit. Ein einfaches Betonkreuz ziert das Grab. Darauf seine Lebensdaten und ein stilisierter Erdkreis mit Kreuz. Er weist auf den, der alles Leben ins Leben ruft und wieder zu sich holt.
Danke an Oliver Vorwald, er hat Albert Schweitzer porträtiert. Und damit geht Ihr Kirchenpodcast zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Claudia Aue bin ich von der Evangelischen Kirche im NDR.